Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Zeiten sind schwierig, in denen wir leben. 590 Tote wurden gemeldet. Jetzt binnen 24 Stunden vom Robert-Koch-Institut. Es ist ein Höchststand. Es sind mehr als 103 mehr als, genau 103 mehr als am vergangenen Mittwoch wegen eben des Coronavirus. Diese Lage ist natürlich der Hintergrund, vor dem jetzt die Generaldebatte zum Thema Haushalt im Bundestag geführt wird. Herr Eilenberger, haben Sie zugehört?
Ich habe mich heute Morgen ein wenig eingehört, natürlich auch mit Blick auf diese Sendung, aber auch mit der Frage, wie diese Krise wohl adressiert würde und auch wie die Kanzlerin spricht.
Ja, die Kanzlerin hat gesprochen, aber es ist traditionell so, dass die Opposition hier das erste Wort hat und die größte Oppositionspartei ist die AfD. Stefan Dietjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, hat sich die Debatte natürlich ganz genau angehört. Was hat denn die AfD, was hat Alice Weidel gesagt?
Ja, da kommt immer so ein ganz besonderer Ton rein, wenn die Alice Weidel da spricht. Das ist auch nochmal ganz anders, als wenn ihr Co-Vorsitzender Alexander Gauland, wie in der letzten Generaldebatte, die diese Debatten eröffnet, wenn Weidel spricht. Dann ist, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, da ist man mit einem Ausbruch von menschlicher Verachtung, politischer Aggression konfrontiert. Ich kann das gar nicht anders sagen. Das ist zum Teil am Rande der Hassrede. Da wird ein Bild von der Politik und dem Land gezeichnet, einer Politik, einem Land, das sich ständig am Rande einer Diktatur bewegt. Kommen Sie aus dem geistigen Wandlitz, hat Alice Weidel der Kanzlerin zugerufen und dann solche Bilder gezeichnet.
Statt das Gebotene zu tun und gezielt die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen, sperren Sie die Bürger ein, vernichten Existenzen, treiben ganze Branchen in den Ruin und versuchen bis an den Wohnzimmertisch in das Privatleben der Bürger hinein zu regieren.
Also so geht das eigentlich in einem Zug weiter. Es ist eben eine einzige Attacke, ohne dass da überhaupt nur der Versuch gemacht würde, als Opposition eine Alternative zur Politik der Bundesregierung zu zeichnen.
Herr Eilenberger, wenn Sie das hören, diesen Ton, was geht denn Ihnen vor?
Na, das ist sicher eine Politikerin, die sich durch eine ungewöhnliche Kälte, eine vom Zynismus ununterscheidbare Kälte im Angang auszeichnet, schon seit längerem. Und natürlich hat die AfD dieses Thema als eine Art strategisches Querulantentum für sich entdeckt. Sie weiß, dass es unpopulär ist, diese Maßnahmen einzufordern. Sie weiß, dass es privat schmerzhaft ist und versucht daraus in sehr jämmerlicher Weise, wie ich finde, Kapital zu schlagen.
Aber es ist ja wirklich ein Ton, den man so im Bundestag nicht gehört hat.
Das stimmt und es zahlt, glaube ich, auf zwei rhetorische Topoi des Rechtsdiskurses ein. Einmal der Ernstfall, dass da irgendwelche Grundrechte gefährdet sind, dass man am Abgrund steht und das andere Mal das Schüren totalitärer Zugriffsängste, die sich mit dieser Pandemie verbinden, bei einer gleichzeitigen Idee, dass man alles anders hätte machen sollen, wobei dann die Gegenvorschläge ja doch oft sehr leer und inhaltsfrei bleiben.
Kam denn ein Gegenvorschlag, Herr Dietjen?
Nein, der kam allenfalls in einem Halbsatz. Das ist so dieser Topos, die Bundesregierung muss die Alten schützen. Das haben wir in früheren Reden von der AfD, etwa von Gauland, deutlicher gehört. Der Vorschlag, das sind dann Vorschläge, die werden ja in der Politik auch breiter, auch ernsthafter diskutiert. Die kommen ganz ähnlich von der FDP, zum Beispiel besondere Einkaufszeiten für Hochrisikogruppen. Das gibt es in manchen Kommunen, in manchen Bundesländern schon. Da zeichnet sich dann etwas ab von anderen Vorstellungen. Aber wie gesagt, Vorstellungen, die im Grundsatz gar nicht so anders sind. Die AfD entdeckt das eben tatsächlich, Herr Eilenberger hat das ja richtig gesagt, als ein Thema, mit dem sie sich als Fundamentalopposition profiliert und einem Lebensgefühl Ausdruck gibt der Menschen, die sich da nun tatsächlich fast wie in einer Diktatur gegängelt und gemaßregelt fühlen.
Und darauf hat dann die Kanzlerin geantwortet oder sie hat zumindest danach gesprochen. Hat sie geantwortet?
Ja, Angela Merkel, das tut sie eigentlich nie, wenn sie da in diese Situation kommt, nach den AfD-Rednern sprechen zu müssen. Sie geht da nie direkt drauf ein, allenfalls mal mit einem stummen Blick nach rechts. Sie hat jetzt eine nüchterne Regierungserklärung abgegeben, aber es gibt zwei Momente in der Rede von Angela Merkel, wo sie sich da auch persönlich zu erkennen gibt. Das eine ist in dieser Situation nochmal das Bekenntnis zu einem wissenschaftlichen Vorgehen, das er auch in dieser Rede jetzt nochmal aus der Biografie abgeleitet hat. Das ist ja sowas wie die rhetorische Wunderwaffe von Angela Merkel, wenn sie auf den eigenen Lebenslauf, wie in diesem Fall das Physikstudium in der DDR verweist. Ich bin in der DDR Physikerin geworden, weil das einer der Bereiche war, wo man auch unter den Bedingungen der Diktatur Prinzipien der Wahrheit einhalten konnte. Und das hat sie dann übergeleitet in die aktuelle Situation und hat da Bezug genommen auf die gestern vorgelegten Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina.
Da will ich sagen, dass ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was uns die Wissenschaft sagt, nämlich gestern die Leopoldina, auch wirklich ernst zu nehmen. Wir freuen uns.
Und diese Bezugnahme auf diese Empfehlung der Leopoldina, die deutet ja auch etwas an von Handlungskonzepten. Denn die Leopoldina empfiehlt ja nach der Weihnachtszeit bis Anfang Januar, bis zum 10. Januar dann wirklich in einen harten Lockdown mit Geschäftsschließungen, Wechselunterricht an Schulen und so weiter zu gehen. Also die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung nochmal deutlich anzuziehen. Es ist deutlich geworden, dass Merkel in diese Richtung denkt. Und neben diesem wissenschaftlichen Ton, der im Grunde ein nüchterner Ton ist, kam dann bei ihr die persönliche Ansprache, eine ganz persönliche Bezugnahme auf Lebenssituationen der Menschen. Das können wir uns auch nochmal anhören.
Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da.
Also das ist dann nochmal die sehr persönliche Ansprache an die Bürgerinnen und Bürger, die Merkel ja auch in der Fernsehansprache ganz am Anfang der Epidemie, der Pandemie im Frühjahr in Deutschland gewählt hat. Die Kanzlerin, die Lebenssituation der Menschen versteht, sagt, das tut mir im Herzen weh. Auch das ist einer der Grundtöne, die wir von Merkel in dieser Zeit immer wieder hören.
Ja, Herr Eilenberger, da trifft sie, glaube ich, den Ton gut.
Naja, es ist gut kalibriert. Einmal das Nüchterne, Faktische, das andere Mal, ich spüre euren Schmerz, das Emotionale. Eine Szene, die mir in Erinnerung geblieben ist, Herr Dietjen, war die, dass sie dann auch sagte, wenn die Großeltern das nächste Weihnachten nicht überleben, dann wissen wir, dass der Preis zu hoch war. Und dann sagt sie am Ende, ich weiß auch nicht genau, welche Maßnahme richtig ist, aber wir müssen jetzt was tun. Das fand ich rhetorisch sehr bemerkenswert, dass sie sich sozusagen auch als eine Verletzbare in eine Art Passivität begeht, wo sie sagt, es ist schwierig, wir wissen alle nicht genau, was zu tun ist, aber wir müssen trotzdem handeln.
Ja, das ist ja das, was diese Debatte grundsätzlich auszeichnet, dass sie sich in einer Zeit extremer Ungewissheiten bewegt. Das ist dann immer deutlich geworden, wenn es wirklich um das Kernthema geht, das eigentliche Sachthema dieser Debatte, nämlich den Haushalt. Und da klang ja immer wieder an, welche Unsicherheiten da eigentlich noch im Raum sind. Etwa heute beginnt oder morgen dann beginnt EU-Gipfel in Brüssel, Brexit. Kein Mensch kann heute sagen, was da noch für Belastungen, auch wirtschaftliche Belastungen, auf Deutschland zukommen.